Ja, war ich doch nicht gut genug? Hat es nicht gereicht? Was soll ich denn noch tun? Ein Kirchengebäude zu besuchen, ein paar Traditionen, Rituale einzuhalten, scheint ja wohl ein bisschen zu wenig zu sein. Darauf kamen aber auch schon andere Leute. Albert Schweitzer hat mal gesagt, ja, glaubst du, dass du nur ein Christ bist, wenn du in die Kirche gehst? Kann doch eigentlich nicht sein, sonst wärst du ja auch nur ein Auto, wenn du in der Garage rumstehst. Wer es ein bisschen den Morgen bisher verfolgt hat, kommt vielleicht auf die Idee, ah ja, warte, da könnte irgendwie mit Gnaden noch was kommen. Was hat die Gnade da damit zu tun? Ich habe jetzt überlegt, okay, wie gehe ich das Thema an? Soll ich jetzt meinem Lexikon nachschlagen, was heißt Gnade? Wikipedia-Artikel vorlesen und dann irgendwie gucken, ja, was hat es mit unserem Leben zu tun? Ich bin einen anderen Weg gegangen. Ich habe meine Bibel aufgeschlagen und habe mal geguckt, okay, was finde ich in der Bibel zu dem Thema? Mit was kann man sich da auseinandersetzen? Und bin da auf eine Person gestoßen. Anhand deren Leben kann man wirklich sehen, was Gnade bedeutet. Und warum genau Gnade die Antwort sein kann auf die Frage, ja, was fehlt denn noch, was kann ich noch tun? Oder gibt es überhaupt noch irgendwas, was ich tun kann, was ich tun soll? Ich glaube, die Person dürfte jedem bekannt sein. Dem einen eventuell, weil er schon mal in der Bibel was gelesen hat. Dem anderen eventuell, weil er sich mit Kirchen, mit Klöstern oder alten Gebäuden aus der Geschichte auseinandergesetzt hat. Oder so manchmal aus irgendeinem Witz. Die Person ist oft Grundlage von irgendwelchen Witzen. Meist steht sie am Himmelstor und guckt, ob die Leute rein dürfen oder nicht, oder beantwortet alle möglichen Fragen. Es kommt einmal ein Busfahrer und ein Pfarrer in den Himmel. Petrus steht am Himmelstor, winkt dem Busfahrer rein und hält den Pfarrer erstmal auf. Der Pfarrer fragt, hä? Was soll das denn jetzt? Ich bin doch hier unten derjenige gewesen, der die ganzen Geschichten von euch da oben erzählt hat, der den Leuten was weitergegeben hat. Sagt der Petrus, halt, warte mal. Während du immer gearbeitet hast, sind die meisten eingeschlafen. Während der gearbeitet hat, da haben die Leute angefangen zu beten. Das geht um Petrus. Petrus war ein Nachfolger von Jesus. Aus der Bibel ist er als Jünger bekannt. Er war quasi sowas wie ein Schüler von Jesus. War tagtäglich mit ihm unterwegs. Ja, wenn ich mir den Petrus so anschaue und überlege, ja, wie kann ich schnell beschreiben, wer der Petrus ist, wie er so war. Ich glaube, das ist so der Mitarbeiter in der Firma, wo man immer wieder froh ist, dass er da ist, den man immer wieder braucht. Aber zweimal am Tag wäre man irgendwie doch froh, dass er nicht da wäre, weil er ist einfach anstrengend und muss sich immer wieder fremdschämen für ihn oder sonstiges. Herr Petrus war einer der ersten Nachfolger von Jesus. Er war einer der ersten, wo Jesus kam. Petrus war Fischer, saß da gerade, hat seine Netze gepflegt. Jesus kam vorbei, hey Petrus, komm mal mit. Petrus lässt einfach alles liegen und geht mit. Kein Plan, was kommt, aber klingt interessant, ich gehe mal mit, ich guck mal. Jesus hat dann noch 11 weitere Jünger berufen, die waren dann zu 13 unterwegs. 3 Jahre lang, haben in der Zeit einiges zusammen erlebt. Petrus gehörte zu einem engeren Kreis, die Jesus immer wieder zu sich gerufen hat, mit denen er öfters noch andere Themen behandelt hat, wie mit dem Rest. Damit ihr einfach mal ein bisschen ein besseres Bild von dem Petrus habt, habe ich mir 3 Begebenheiten angeguckt, wie er gelebt hat, wie er mit Jesus unterwegs war. Vielleicht könnt ihr dann auch nachvollziehen, warum ich ihn beschrieben habe als der Mitarbeiter, den man braucht, aber auch manchmal froh ist, wenn er nicht da ist. Einmal hat Jesus seine Jünger losgeschickt, gesagt, ja, hier, sitzt mal in euer Boot, fahrt mal auf die andere Seite vom See. Ich komme danach, wenn ich hier fertig bin. Gut, die Jünger sitzen ins Boot. segeln gemütlich los. Das Wetter ist nicht ganz das Beste. Bisschen stürmisch. Also sie fahren einfach so gut, wie es das Wetter erlaubt, ans andere Ufer. Bis sie plötzlich eine Gestalt auf dem See sehen. Der erste Gedanke, oh nee, ein Gespenst, was machen wir jetzt? Sie erkennen aber bald, dass es Jesus ist, dass es sich um Jesus handelt, die Person, die kommt. Und Petrus dann erstmal, oh Jesus, du bist es, cool. Ich will jetzt auch auf dem Wasser laufen. Komm, ruf mich, dann komme ich dir entgegen. Wenn du das kannst, dann kann ich das bestimmt auch. Ich kann mir gut vorstellen, die anderen saßen im Boot und denken, oh Petrus, nicht schon wieder, was wird das jetzt schon wieder? Petrus geht aufs Wasser, geht Jesus entgegen. Auf einmal merkt er aber dann doch, bin doch nicht so ganz geheuer, aber oh Mist, das Boot ist schon ein bisschen weit weg und er beginnt langsam zu sinken. Ruft dann Jesus, dass er ihn rettet. Jesus zieht ihn aus dem Wasser raus. An einer anderen Stelle ist Petrus gerade im Tempel unterwegs. Da wird er von den Männern, die Tempelsteuer immer eintreiben, aufgehalten und mal gefragt, hey, Petrus, wie sieht es denn eigentlich aus? Dein Meister, dieser Jesus, zahlt er eigentlich auch die Tempelsteuer? Petrus denkt nicht lange nach. Ja, klar, natürlich bezahlt er. Warum soll er das denn nicht machen? Geht dann auf schnellstem Weg an den Ort, wo Jesus sich gerade befindet. Aber bevor er überhaupt Jesus berichten kann, was gerade vorgefallen ist, was er gerade erlebt hat, fängt Jesus an, ihn zu fragen, ja, wer denn wem welche Steuer zu bezahlen hat, wer wofür zuständig ist. Er gibt einem Petrus einen Auftrag, geh, fang dir mal einen Fisch. In dem Mund von dem Fisch findest du ein Geldstück, das reicht für die Tempelsteuer, für dich und für mich. Ja, Petrus, hauptsache mal eine Antwort gegeben, schnell was gesagt, sich aus der Affäre rausgezogen. Ich dann so überlegen, was, ja, wie kann man nur? Aber dann habe ich nachgedacht, ja, wahrscheinlich hätte ich es genau gleich gemacht. Erstmal, ja klar, natürlich komme ich hier weg, muss mich mit denen nicht irgendwie länger auseinandersetzen. Regeln wir dann hinterher. Eine dritte Situation aus dem Leben von Petrus. Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl und sagt ihnen, dass einer, der hier sitzt, ihn verraten würde. Da hat sich dann jeder gefragt, oh, wer ist das, wer ist das? Petrus hat dann erstmal im Johannes, war auch einer der Jünger, der saß direkt neben Jesus, ein Zeichen gegeben, nee, Johannes, guck mal, find mal raus, frag ihn mal, wen er da meint. Wer es sein soll, der uns da verrät. Aber Petrus war immer neugierig, er musste immer wissen, was gerade abgeht, er musste immer Bescheid wissen. Aber er hat auch die Initiative ergriffen, zu gucken, dass man an die Antworten kommt, weil ich glaube, die anderen hat es genauso interessiert. Vielleicht könnt ihr jetzt so ein Stück weit nachvollziehen, wie ich auf die Beschreibung von dem Petrus kam. Es gibt doch einige Geschichten von Petrus, wenn die interessieren, könnt ihr in der Bibel nachlesen und entdecken. Jetzt gehen wir an einer anderen Stelle weiter mit Petrus. Jesus wurde irgendwann nach diesem letzten Abendmahl ins Kreuz geschlagen. Er starb und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Seine Nachfolger, die haben sich erstmal alle zurückgezogen und versteckt. Ein paar Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, gingen dann irgendwann ans Grab, wollten da so ein bisschen nach dem Rechten gucken. Sie haben das Grab leer vorgefunden. Und es waren Engel am Grab, die zu den Frauen gesagt haben, ja, geht mal zu den Jüngern, sagt ihnen, dass ich lebe. Die Stelle, an der die Engel es sagen, finden wir im Markus-Evangelium, in Kapitel 16, Vers 7, dort heißt es, geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Warum wird Petrus hier speziell nochmal erwähnt? Sagt den Jüngern und auch Petrus. Ja. Petrus wird meiner Meinung nach eher da gesessen sein und denkt, ja, das war's. Jesus tot, ich habe alles völlig verkackt, funktioniert hier nicht mehr. völlig vergeudete Zeit hier. Jetzt soll ich auch noch auf ihn warten. Ach, wahrscheinlich will er mir hier nur die Meinung sagen, ich gehe, glaube ich, wieder besser fischen. Ja, wie kommt Petrus zu diesen Gedanken? Wie kommt er dazu zu denken, ist alles zu spät und er hat es eh völlig verbockt? Naja, bevor Jesus gestorben ist, hat er vielleicht nicht unbedingt gerade das beste Verhalten an den Tag gelegt. Am Anfang hat er erstmal versucht, ja, als Jesus gesagt hat, dass er sterben werden muss. Nee, Jesus, lass mal. Das kann nicht sein, das ist nicht der richtige Weg. Später war er dann der Meinung, okay, Jesus, ja, wenn du meinst, wenn das dein Ding ist, komm, zieh's durch. Aber ich bin dabei, ich komme mit dir mit. Ich bleibe bei dir bis zum letzten Moment. Wenn es sein muss, ich sterbe mit dir. Kein Ding. Kannst dich voll auf mich verlassen. Jesus sagt dem Petrus, das wird nichts. Du wirst mich verleugnen, du wirst sagen, dass du mich nicht mal kennst, anstatt dich für mich einzusetzen, anstatt mir nachzufolgen. Für Petrus natürlich völlig unvorstellbar, aber ja, Jesus sollte recht behalten. Jesus wurde gefangen genommen. Als Petrus dann damit konfrontiert wurde, hey Petrus, du bist doch einer von denen, die da mit Jesus unterwegs waren. Du bist doch einer von denen, die ihm nachgefolgt sind. Petrus litt da vermutlich unter Gedächtnisschwund. Was? Jesus? Nie gehört, kenne ich nicht. Wie kommt er denn auf die Idee, dass ich mit dem irgendwas zu tun haben soll? Es lief noch zweimal so und irgendwann dachte Petrus, oh Mist. Ja, er hatte recht. Jetzt habe ich mich auch noch lächerlich gemacht vor ihm. Stehe erst groß hin, ja, Jesus, komm, kein Problem, ich gehe mit dir. Und jetzt sage ich noch, ich kenne ihn nicht mal. Und jetzt soll genau ihm von den Frauen ausgerichtet werden, ja, Herr Jünger und vor allem du, Petrus, ich komme, ich will euch sehen. Ihm ist die Sache trotzdem noch nicht so ganz geheuer. Ja, wahrscheinlich will er mir wirklich nur die Meinung sagen, dass ich jetzt gehen kann. Jetzt, das war einfach, das hat es fast jetzt voll zum Überlaufen gebracht. Ich gucke lieber doch, dass ich suche, ja, ob mein Boot noch rumsteht, ob ich ein anderes Boot finde, dass ich wieder ein bisschen fischen kann. Aber gerade dort beim Fischen hat Petrus wieder eine Begegnung mit Jesus. Petrus ist unterwegs, fischt und fängt nichts. Kommt irgendwann früh morgens wieder ans Ufer, da sieht er einen, der da rumläuft und er fragt, ja, wie war's? Habt ihr was gefangen? Ja, nee. Ja, okay, dann geht nochmal, schmeiß mal das Netz auf der anderen Seite raus. Petrus denkt, dass ja, okay, mach ich halt. Geht, fängt so viele Fische, dass er nicht mal in der Lage ist, das Netz wieder ins Boot reinzuziehen. Als er wieder ans Land kommt, sieht er, ja, die Person, die das vorher gefragt hat, die ist Jesus. Jesus hat schon ein Feuer gemacht, ein paar Fische gegrillt. Es waren noch ein paar andere Jünger mit dabei. Sie haben erstmal ausgiebig gefrühstückt. Und nach diesem Männerfrühstück ruft Jesus Petrus auf die Seite, Petrus, komm mal mit, ich muss dich mal was fragen. Petrus, liebst du mich? Jesus fragt es Petrus dreimal. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass Petrus Jesus auch dreimal verleugnet hat, dreimal gesagt hat, nee, kenne ich nicht. Er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Ich glaube, das war ein Punkt, wo Petrus dann angefangen hat, nachzudenken. Herr, er fragt mich dreimal, ob ich ihn liebe. Vielleicht wollte er wirklich mit mir nochmal ein ernstes Gespräch führen. Vielleicht hat er deshalb gesagt, ja, liebe Jünger, lieber Petrus, ich will euch sehen. Er weiß genau, was ich getan habe. Jesus sagt vielleicht, ja, Petrus, die Engel haben extra gesagt, dass ich mit dir reden will, dass ich dich sehen will. Ich weiß, was du getan hast, ich kenne dich ganz genau, aber mir ist es völlig egal, was du getan hast. Ich gebe dir eine zweite Chance. Ich bin genau deswegen gestorben, um dir eine zweite Chance geben zu können. Petrus, liebst du mich? Petrus sagt Jesus, ja, er liebt ihn und bekommt von Jesus den Auftrag, sich um die Gemeinde zu kümmern, für die Gemeinde da zu sein. Wenn wir das Leben von Petrus weiterverfolgen, sehen wir, da hat sich gewaltig was geändert bei Petrus. Er ist nicht mehr der, wo es, wenn es darum geht, ja, Petrus, bist du nicht hier einer von mit Jesus unterwegs und so? Nee, Jesus kenne ich nicht, nee. Er gerät später mit den Führern des Volkes in Konflikt. Und sie sagen ihm, ja, wenn du noch einmal kommst und dir irgendwas von Jesus erzählst, wird es dir nicht gut gehen. Aber er sagt nicht, ja, okay, egal, dann mache ich halt wieder was anderes, gehe ich halt doch wieder fischen. Nee, er steht hin, er sagt ganz klar seine Meinung. Er erklärt, wer Jesus war, was er getan hat, warum er auf die Erde kam, warum er gestorben ist, dass er gestorben ist, um den Menschen eine zweite Chance zu geben, um einen Ausweg zu bieten. Was es heißt, Gnade zu erleben. Petrus hat die Gnade selber erfahren. Er ging hin, hat eigentlich was Unvorstellbares gemacht und gesagt, ja, Jesus, nee, kenne ich nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. War 3 Jahre mit ihm unterwegs, hat 3 Jahre jede Menge erlebt. Aber dann erlebt er das, dass Jesus kommt und sagt, ja, Petrus, ich gebe dir eine zweite Chance. Mir egal. Das Schöne ist, es hat sich bis heute nichts dran geändert. Jesus kommt immer noch und sagt, mir ist egal, was du getan hast. Es interessiert mich nicht. Mir ist egal, ob du mich hintergangen hast, ob du dich gegen mich gestellt hast. Mir ist auch klar, dass mich viele für verrückt erklären, wenn man einfach so sagt, ja, mir egal, was du getan hast. Wenn wir uns mal vorstellen, ja, wir sind in irgendeinem Betrieb, arbeiten da, in der Öffentlichkeit geht es dann drum, ja, hast die Firma, kenne ich nicht, mit dem Chef habe ich noch nie was zu tun gehabt, noch nie was gehört. Wenn unser Chef das mitkriegen würde, ich glaube nicht, dass er dann hergeht und sagt, ach, egal, komm hier, kriegst das größere Büro, Gehaltserhöhung habe ich auch noch. Wenn wir dazu doch was verbockt hätten, was die Firma Millionen kostet, dann erst recht nicht. Da heißt dann eher, ja, du hast jetzt minus 5 Minuten, um deinen Schreibtisch zu räumen. Aber Jesus ist genau das Gegenteil. Genau das, was wir hier in unserem Alltag so oft erleben. Er sagt, mir ist es egal, ich habe nur eine Frage an dich. Liebst du mich? Die Frage, die ist wichtig. Denn wenn Jesus nur sagen würde, ja, mir ist egal, was du getan hast, ich gebe dir eine zweite Chance. Dann wären wir, glaube ich, ganz schnell dabei, ah, cool, zweite Chance. Vielleicht gibt es ja auch noch eine dritte und eine vierte und eine fünfte. Ich kann einfach jetzt mal treiben, was ich will. Es juckt ja nicht. Ich kriege einfach eine neue Chance. Ich sage einfach mal kurz, ja, Entschuldigung, tut mir leid, blöd gelaufen. Aber das ist keine Gnade, die unser Leben verändern würde. Es einfach heißt, ja, egal, was du treibst, es wird dir vergeben. Du wirst begnadigt. Es wäre keine richtige Gnade. Es wäre mit Sicherheit auch eine skandalöse Gnade. Aber ich glaube, da würden wir nicht glücklich werden. Wenn wir ehrlich, die Frage, ja, liebst du mich? Und die diese Gnade gekoppelt ist. Wenn wir jemanden lieben, sei es jemand aus der Familie, sei es der Partner, seien es Freunde, wir würden diesen Leuten doch nach Möglichkeit immer freudig entgegentreten, so handeln und so mit ihnen umgehen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich freuen. werden aus Liebe bestimmt ganz andere Dinge tun, wie Personen gegenüber, die uns auf den Zeiger gehen. Und deshalb ist die Gnade gekoppelt an die Frage, ja, liebst du mich? Wie antwortest du, wenn Jesus dich jetzt heute fragt, liebst du mich? Ist egal, was du getan hast, aber liebst du mich? Das vor, dein Leben so zu ändern, wie wenn du jemanden liebst. Gehst du hin und sagst, ach nee. Jemanden zu lieben ist so herausfordernd. Merke ich schon immer bei meinem Partner, das kostet zu viel Kraft. Jetzt nochmal jemanden lieben, na was, lass es. Oder sagst du, ja, Jesus, das ist wirklich egal, was ich alles verbockt habe. Hey, guck mal hier an. Ich habe mal angefangen, eine Liste zu schreiben, was da alles draufsteht. Das soll dich alles nicht interessieren. Ich muss nur dir entgegentreten, dir sagen, dass ich dich liebe und mich von der Gnade verändern lassen, um einfach ein verändertes Leben anzufangen. Das ist genial. Da will ich unbedingt hin.